Hollerö, hollerö, da sind wir wieder, der Durchgespielt-Podcast in voller Besetzung. Schön, dass ihr beiden es wieder zu mir geschafft habt und ich zu euch.
Hallo.
Hallo.
Holprigste Begrüßung seit langem, herzlichen Glückwunsch. Was habt ihr so Schönes gemacht in diesem fabelhaften August, den wir hiermit verabschieden?
Ja, wenig gezockt. Dafür einen Artikel gelesen. Frauen zocken täglich knapp 20 Minuten mehr als Männer.
Oh, hast du direkt diese Statistik negativ beeinflusst?
Ja, ich glaube, die passt nicht so in unsere Dreierkonstellation diesen Monat. aber interessant war das, denn sie haben natürlich Leute befragt und am höchsten bewertet wurde da auch das Smartphone als Geräte zum Zocken. Und wie wir in der Bin ich überhaupt ein echter Gamer-TM-Folge ja schon besprochen haben, zählen wir Smartphone-Spieler nicht so als richtige Gamer. Oder generell denken wir, dass wir da noch mal differenzieren sollten. Deshalb bin ich mir auch nicht so sicher, ob diese Statistik so, ernstzunehmend ist.
Wir packen die natürlich trotzdem in die Shownotes und ich finde ja so Statistiken dann doch immer ganz interessant, nur um mal reinzuschauen. Immerhin sagt ihr sowas aus, wie dass die Best-Ager oder Rentenanfänger viel mehr spielen als früher. Und das ist ja eine interessante Entwicklung, weil das ja vor allem noch Generationen sind, die es wahrscheinlich nicht unbedingt aus ihrer Kindheit mitgenommen haben, sondern eher aus ihrem Erwachsenenleben. Oder vielleicht im Erwachsenenleben die Zeit hatten und jetzt zum ersten Mal, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen, da reingucken. Das fand ich ganz spannend zu sehen in der Studie.
Mhm. Auch spannend fand ich, wer unter 30 ist und keine Videospiele spielt, ist heute ein echter Exot, wird dort kommentiert.
Stimmt. Ja.
Denn 87% der 16- bis 29-Jährigen, zu denen ich auch noch dazu zähle für eine Woche jetzt, hat angegeben, dass sie Videospiele spielen. Das finde ich auch schon krass. Also eigentlich kann man sagen, fast alle.
Ja,
das stimmt.
Also ich finde das auch spannend, weil so im allgemeinen Bild, das ich mir vorstelle, dass Menschen haben von Gaming, würden die meisten, glaube ich, so Handyspiele gar nicht unbedingt dazu zählen. Aber das weiß ich nicht, ob man sich das einbildet und oder ob die Leute, die halt sowas, so Casual Games auf dem Handy spielen, ob die sich dann auch als Gamer sehen würden. Das ist so die Frage, weil weiter oben in der Studie wird ja auch gesagt, irgendwie knapp über die Hälfte, irgendwie 51% oder so, hier von den 1209 Personen sind 626 Gamer. Da frage ich mich dann natürlich direkt, wer hat da unter welchen Kriterien das Wort Gamer definiert? Waren das die Leute selber, dass sie gesagt haben, ja, ich bin Gamer und ich spiele so und so? Oder wurden sie dadurch, dass sie gesagt haben, ich spiele, natürlich spiele ich mal eine Stunde Candy Crush am Tag, wurden sie dadurch zum Gamer deklariert?
Im Fragebogen heißt es, spielen mindestens hin und wieder Computerspiele. Und alleine das, also Videospiele sind ja längst nicht mehr nur auf dem Computer, wie die Studie dann später ja auch selber zeigt. Also es ist natürlich wie immer mit Vorsicht zu genießen. Aber es wirft halt ein paar interessante Fakten auf. Vor allem, dass halt statistisch gesehen Gamerinnen offensichtlich dann doch ein bisschen mehr spielen als männliche Gamer. Wie das jetzt zusammenhängt und was für Spiele da drin sind oder so, ist ja erstmal egal, aber es ist ja erstmal interessant zu sehen, weil man ja doch irgendwie so im Hinterkopf hat, ja, das sind doch alles die Kerle und die spielen dann irgendwie ihre 8 Stunden am Tag. Nee, nicht nur, nicht ausschließlich, aber auch.
Auf jeden Fall haben die Kerle sehr laut 8 Stunden am Tag in die Kommentare bei Instagram reingeschrieben, was sie davon halten. Das kann man sich auch noch angucken, wenn man mal irgendwie einen zu guten Tag hat oder so ein bisschen wieder runterkommen möchte.
Wenn man seine eigene Hobbybubble mal wieder einnorden möchte, ja.
Die Mädels haben ja auch gar keine Zeit, Kommentare zu lesen, die müssen ja zocken.
Ja, stimmt, ja, natürlich.
Kannst eigentlich drunter schreiben als Trollkommentar. Hör auf, hier zu kommentieren und spiel, damit wir nächstes Mal wieder oben sind in der Thematik. Ja. Aber entgegen moderner Konzernchefs bei EA und Blizzard und Co. ist das Solo-Spielen zum Glück mit 84% noch am beliebtesten. Das hat mich ein bisschen gefreut. Also man hat ja jetzt auch wieder auf der Gamescom Trailer gesehen und wenn es halt kein Souls-like oder japanisches Gacha-Spiel ist, dann ist es halt irgendein Arena-Shooter, der am Ende dann doch wieder allen egal ist und der offensichtlich dann auch nur von 16% dieser Leute gerne gespielt wird, wenn man das jetzt so auslegen möchte. Aber ja, Solo-Spielen ist nicht tot, im Gegenteil.
Ja, das beweisen wir ja hier im Podcast auch regelmäßig. Also. Tja, was ich noch interessant fand, ist, dass Laptop und PC unterschieden wurden. Wobei es gibt dann sogar stationäre Spielekonsole und Spielekonsole, die stationär und mobil verwendet werden kann. Welche könnte das wohl sein?
Mein Tablet mit HDMI-Eingang.
Ja, genau.
Muss irgendeine neue Technik sein, die ich nicht kenne.
Ja, ja. Und dann nochmal mobile Spielekonsole und VR-Brille tatsächlich auch mit 30%. Also das finde ich schon krass. Wobei die ja streng genommen eigentlich auch am PC oder an der PlayStation hängt, aber naja.
Wollen wir nicht so klein schon, sein, oder?
Nee, aber finde ich schon cool, beziehungsweise überraschend eigentlich positiv, dass da doch ein Drittel der Leute regelmäßig VR-Spiele spielt. Das hätte ich so in meiner Wahrnehmung war das nicht so. Da war das noch so ein Nischending für Leute, für Enthusiasten.
Ja, ich finde das auch ein bisschen kurios, möchte ich fast sagen. Weil klar kann man so ein Ding haben und dann hat man halt seine 20 Spiele runtergespielt, aber regelmäßig VR spielen, also
Beat Saber.
Ja, guter Punkt.
Beat Saber und Ring Fit. Okay, nee, Ring Fit ist kein VR, ne?
Nee, aber gibt's bestimmt auch was in der Art.
Ja.
Ich gehe nicht ins Gym, ich spiele Beat Saber.
Ja, schon. Also ich kenne jemanden, die meckert immer, wie sehr sie unter der Brille dann schwitzt. Dass das ja schon Full-Body-Workout ist. Weil ich meine, tanzen ja auch an sich so.
Ja, es ist auch schon anstrengend.
Ja.
Ich glaube, die VR-Menschen, spielenden Menschen, sind so eine Community so richtig. Also ich habe einen Arbeitskollegen, der macht das, also der spielt das tatsächlich regelmäßig. Das ist so sein Hobby, so mit VR-Brille.
Mhm. Ja, weil das auch noch so ein bisschen mehr diesen Pionierscharm hat. Da weiß man halt noch nicht, okay, dieses Kartenspiel funktioniert jetzt, bitte kauft unsere Booster-Packs. Dieses Actionspiel funktioniert jetzt, bitte kauft unsere DLCs.
Ja. Ja, wobei eine Arbeitskollegin von mir, die ist begeisterte Just Dance-Spielerin. Also die hat eine Switch auch. Also eine Spielekonsole, die stationär und mobil verwendet werden kann.
TM.
Aber die spielt halt tatsächlich nur Just Dance darauf. Das finde ich auch interessant.
Cool.
Na gut, dann gibt es bestimmt auch die Spiele, die man halt nur in VR spielt den ganzen Tag, wie du schon sagst. So Beat Saber wahrscheinlich als gutes Beispiel.
Ja, ich meine, klar, und dann so in den Anschaffungskosten, bevor man da irgendwie, also wenn man das wirklich mal gegenrechnet, mit so einem Tanz-Zumba-Kurs oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe ja wirklich keine Ahnung davon, ich mache mich jetzt nicht lustig. Das wird ja auch Geld kosten, wenn man dann sagt, ja, nö, ich habe auch keine Lust da irgendwie mit fremden Leuten, dann ist mir unangenehm oder so, ich will das lieber zu Hause in Ruhe und so YouTube-Videos nachmachen, ist nicht so mein Ding. Ich möchte das mal ausprobieren, weil ich schon ein bisschen gerne irgendwie so auch Technik mag oder so, keine Ahnung. Dann kann das natürlich schon sein, dass man sagt, ja, ich kaufe mir das jetzt, um das zu machen. Also, ich meine, ich kaufe mir ja auch Videospiele-Konsolen, um da irgendwas drauf zu installieren, was ich niemals spiele. Also.
Ja, stimmt.
Dann sind die mir ja quasi noch einen Schritt voraus, wenn sie wirklich ein Spiel spielen.
Tja, und dann wurde noch so ein bisschen nach dem Zusammenhang zwischen Gaming und Militär gefragt, was ja auch seit Jahren ein spannendes Thema ist, aber da kriege ich die Zahlen nicht so ganz voreinander. Also da kommt zum Beispiel bei raus, 43% der Leute finden, dass Spiele, die aufs Töten vorbereiten, irgendwie die Grausamkeiten von Krieg auch deutlich machen. Und die anderen 50% warnen, oder die gleichen 50% warnen, dass das ja auch dazu führen kann, dass man gegen Kriegsgräuel abstumpft. Und das ist ja eine Thematik, der wir uns ja auch schon oft gestellt haben, wenn es so um Shooter und Kriegssetting auch aus anderen Perspektiven geht. Wie viel Grausamkeit echter Kriege sollte man darstellen und wann führt es dazu, dass ein Spiel ein Antikriegsspiel wird und wann stumpft es vielleicht auch ab? Und dass hier diese Meinungen irgendwie so überlappen mit 43% und 50% oder eben nicht überlappen, so, ich glaube, das zeigt nochmal, was für ein schwieriges Thema das ist, weil irgendwie dann weitergefragt wird, 43% befürworten dann irgendwie, dass die Bundeswehr selber Videospiele zur Ausbildung entwickelt, aber nur 19% sind der Ansicht, dass diese Spiele dann auch Fähigkeiten vermitteln können, die im Krieg gebraucht werden. Also was denken denn die anderen 24%, wofür wir diese Spiele entwickeln sollten?
Ich finde das aber auch irgendwie seltsam, dass sie da plötzlich dann dieses Fass aufmachen, weil für mich wäre das eigentlich eine ganz andere Statistik irgendwie oder vielleicht auch ein ganz anderer Kreis von Menschen, den man da fragen würde danach. Also irgendwie finde ich das seltsam.
Ja, das stimmt. Ja, sowieso ein schwieriges Thema, aber das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf.
Nee, das wird vielleicht eine Sonderfolge irgendwann mal. Mal gucken.
Ansonsten habe ich mich vielen Nerd-Hobbys gewidmet. Wir haben zum Beispiel endlich das Kingdom Death Monster Brettspiel durch, nach gefühlt 2 Jahren Spielzeit. Mal gucken, was wir da jetzt als nächstes machen. Der Warhammer-Laden in unserer Stadt ist umgezogen und im neuen Laden haben wir jetzt schon irgendwie ein paar Runden mal gespielt. Vielleicht bleibe ich da jetzt auch endlich mal bei und werde motiviert, die letzten Figürchen noch anzupinseln. Dann hatten wir wieder Kneipenquiz und Filmquiz und all das sind nur wieder Ausreden dafür, dass ich heute wenig Spiele mitgebracht habe. Ich habe mich mal wieder dazu entschieden, meinen aussortiert Stapel mitzubringen und würde da gleich einfach im Speedrun durchrasen, kurz bevor wir über die echten Spiele, die durchgespielten Spiele sprechen. Aber ich lasse euch natürlich gerne für weitere Anekdoten nochmal den Vorrang.
Ja, ich habe gar nicht so viel gemacht. Ich habe sehr viel gearbeitet, weil ich bald sehr viel im Urlaub bin. Ich werde nämlich, wenn diese Folge rauskommt, bereits meinen ersten Jetlag-Tag in Tokio verbringen und dann erst Ende des Monats wiederkommen. Das heißt, das nächste Bonuslevel ist vielleicht wahrscheinlich ohne mich. Da müsst ihr mal gucken. Aber ich werde pünktlich zur nächsten Monatsausgabe wieder da sein und dann noch weniger gespielt haben.
Was? Arcade Games durchzocken?
Hallo, Persona 5.
Mal gucken.
Na gut. Ich habe aussortiert Stronghold 2. Ich mochte ja Stronghold 1 sehr gerne und Crusader ein bisschen weniger, aber immer noch gerne. Und dann dachte ich, spielst du in die Reihe mal weiter rein. Und Stronghold 2 ist leider sehr viel schwächer als die Vorgänger. Nicht nur, weil es halt versucht, so ein sehr, sehr schlecht gealtertes und heute geradezu abstoßend hässliches 3D einzusetzen, sondern weil es vor allem auch super schwer zu kontrollieren ist und so, ja, Gameplay-Konventionen, die wir seit Ewigkeiten in RTS haben, wie zum Beispiel mit einem Doppelklick gleiche Einheiten anvisieren oder irgendwie einen Attack-Move machen oder stehen bleiben oder aggressives Verhalten, so die absoluten Klassiker, die zum Teil auch in Teil 1 schon drin waren, die fehlen hier. Und dadurch sind halt vor allem Belagerungslevel nahezu unmöglich und ich hatte wirklich keine Lust mehr, das dann irgendwie noch weiter zu spielen. Dann habe ich in Teil 3 noch kurz reingeguckt und Stronghold 3 wirkt halt wirklich wie ein Witz. Also das ist ganz schlimme Konzeptart, die da dann irgendwie als sogenannter Story-Modus verkauft wird, wo man dann irgendwie einmal drauf guckt. Und dann stellst du fest, okay, das ist ja noch hässlicher als der zweite Teil und noch unkontrollierbarer. Da wird dann versucht, mit Belagerungswaffen wie so Katapulten und sowas zu arbeiten. Entweder die treffen gar nichts oder sie müssen halt direkt vor den Gegner. Und weiß ich nicht, ob man da einfach irgendwie mehr Actions per Minute braucht, aber für mich ein ganz, ganz schlimmer Versuch, da nochmal irgendwie die Marke hochzuhalten. Und ich werde es jetzt auch sein lassen. Ich werde in den weiteren Verlauf der Marke nicht nochmal reingucken, denn es soll ja immer schlimmer werden und ich glaube, ich weiß jetzt auch warum. Also das lassen wir mal. Ich habe noch ein bisschen in Kartenspiele reingeschaut. Roguebook wurde mir empfohlen. Da hat mir allerdings eines der Kernfeature nicht gefallen. Da bist du die ganze Zeit auf so einem Hexbrett unterwegs und das ist nicht aufgedeckt. Und das Kartenspiel-Element an sich funktioniert ganz gut, aber da muss man halt zwischendurch dann immer gucken, dass man durch diesen Nebel eine Karte aufdeckt. Und das war für mich irgendwie, das war nicht das, was ich davon erwartet habe. Klar hat das irgendwie einen Anreiz und wenn man da Bock drauf hat, dann gerne rein. Also es ist mit Sicherheit kein schlechtes Spiel, aber es war absolut nicht das Spiel, was ich spielen wollte. Und so ein bisschen ähnlich geht's mir dann auch mit Cross the Obelisk. Das ist auch ein Kartenspiel. Und das ist halt sehr sperrig vor allem, weil es dir 4 Charaktere rangibt und da irgendwie versucht, so eine Kartenspielversion von Darkest Dungeon draus zu machen. Indem halt jeder deiner Charaktere verschiedene Synergien mitbringt und die mit Sicherheit auch cool miteinander interagieren können. Aber dann klickst du dich halt so, ja, von Punkt zu Punkt über so eine typische Slay the Spire-Karte und hoffst, dass du da irgendwelche Events machen kannst und dann wird aber gewürfelt und alles ist Zufall und egal, ob dein Charakter gut in irgendwas ist, am Ende würfelst du halt eine 1 und dann kriegst du doch den freischaltbaren Charakter wieder nicht und musst 2 Stunden normal spielen, wenn du ihn haben willst. Mhm. Irgendwie war das alles sehr sperrig und ich muss ehrlich sein, es ist mir auch ein bisschen zu hässlich gewesen. Eigentlich habe ich da ja nicht so Probleme mit, aber es sieht halt echt an vielen Stellen wirklich, wirklich nicht hübsch aus. Und dann habe ich es weggelegt Ich wollte es trotzdem hier kurz erwähnen, weil gerade Kartenspiele ja ein Genre sind, das mir sehr am Herzen liegt. Also zumindest einmal kurz ansprechen und erwähnen, dass es das gibt für alle, die da jetzt vielleicht sagen, oh, warte mal, da habe ich aber Bock drauf, wenn das hier Slay the Spire mit Darkest Dungeon ist. So, ja, dann ab dafür und belehrt mich gerne wieder eines Gegenteils. Für mich war es nichts. Und was auch wenig Sinn ergibt, aber dafür sehr, sehr viel Spaß macht, ist Command & Conquer 1 im Koop-Modus. Und den Link packe ich hier in die Shownotes. Die Kampagne von Command & Conquer 1 ist alles andere als optimiert auf Koop-Play. Aber es macht trotzdem großen Spaß, sich dieser ja absoluten Retro-Klassiker Real-Time-Strategy-Kampagne zu zweit zu stellen. Und ja, der Gegner kriegt auch ein paar mehr Einheiten, aber das macht es immer noch nicht groß komplizierter. Also Es ist ein interessantes Experiment und es macht Spaß für einen Koop-Abend, gerade wenn man sich nicht mehr so oft im Real Life sieht, habe ich das hier mit meinem RTS-Kumpel Tom gezockt. Und wir hatten schon Spaß, aber man merkt halt, ausgereift ist es nicht. Also mit Vorsicht genießen, aber gerne mal reinschauen, ab in die Shownotes.
Ja gut, Hausmeisterkram haben wir glaube ich gar nicht. Deswegen würde ich einfach mal direkt zur Quizfrage kommen.
Richtig. Seid ihr bereit?
Nein.
Jedes Mal wieder vergesse ich's. Ich habe gestern gerade mit meinem heißgeliebten Team hier ein Kinoquiz gewonnen. Ich bin bestens vorbereitet.
Oh, ja, dann kommt jetzt die Frage. Und zwar noch nicht antworten, ne? Wie immer. Welches Spiel beinhaltet das sogenannte Nemesis-System?
Ja.
Nicht zu verwechseln mit Sega Genesis.
Welches Spiel?
Ja.
Okay.
Es gibt ein Spiel, das hat das Nemesis-System scheinbar. Und also ich habe schon einen Plan. Egal. Kommen wir zu anderen Spielen. Ein Spiel ohne Nemesis-System ist nämlich Artisan TD. Und davon hat Dodo letzten Monat erzählt. Ich habe natürlich sofort in die Demo reingespielt und bin dann dem Spiel komplett verfallen. Also es macht schon echt richtig, richtig Bock.
Ah, das freut mich, nachdem du ja letzten Monat so mit dem Thema TD ein bisschen auf Kriegsfuß warst durch Legion TD. Schön, dass man dich damit dann abgeholt hat.
Ja, voll. Das ist halt alles, was ich mir von der TD wünsche. Also hier könnte man eigentlich nochmal den Block einspielen. Von wegen, da kommt eine Gegnerwelle, die läuft da rum und ich muss dann das Labyrinth bauen und habe verschiedene Türme. Der eine kann freezen, der andere macht Pfeile und kann auch in der Luft schießen. Und dann kommen Gegner, die können darüber über die Freezer rüberfliegen und so weiter. Und genau das alles macht Artisan TD. Plus halt dieses geile Feature, dass man einfach die letzte Runde zurückspulen kann und sagen kann, okay, Mist, ich habe mich offenbar verbaut, weil auf diesen Gegnertyp war ich jetzt nicht vorbereitet, ich versuche die Runde nochmal. Dann merkt man, ja okay, vielleicht muss ich doch nochmal ganz anders bauen und dann spult man zwei Runden zurück oder drei oder vier oder fünf, so viel wie man will. Und das ist so geil. Einziges Problem, was ich damit habe, ist, dass ich natürlich direkt immer versuche, 3-Sterne-Ranking, also das beste Ranking zu kriegen, um die wenigsten Gegner durchzukriegen und dadurch viel länger in den einzelnen Levels rumhänge, als ich eigentlich müsste. Aber das ist natürlich ein Ich-Problem. Und das andere Problem ist, dass ich kurz vorher noch Persona 5 Royal angefangen hatte, jetzt für den anstehenden Urlaub, damit ich da was zum Weiterspielen habe und dann nicht irgendwie entscheiden muss, was ich spiele. Und das ist dadurch jetzt vielleicht auch ein bisschen viel liegen geblieben. Aber das macht nichts, das ist okay. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen.
Da kommt man wieder rein. Ja.
Ja, ich denke auch. Aber sonst Artisan TD, ganz, ganz große Empfehlung. Und wie gesagt, es gibt eine Demo bei Steam. Man kann es auch gut mit dem Gamepad spielen, aber ich empfehle doch die Maussteuerung, weil manchmal wird es ein bisschen hektisch und dann will man schnell agieren können und das ist auch schon bequem und auf einmal ist es halt 3 Uhr morgens. Also Test bestanden.
Ich habe auf jeden Fall ein Déjà-vu gerade.
Oh, ich habe auch ein Déjà-vu. Hast du nicht schon mal in etwas sehr, sehr Kleinem gewohnt?
In einem sehr winzigen Garten. Ja, ich habe schon mal einen Tiny Garden mitgebracht und jetzt stocke ich auf mit einem Tiny Bookshop.
Oh.
Und auch hier haben wir wieder ein Spiel, wo mehr drin steckt, als man in diesem Titel, ja, als der Titel sagen könnte. Das Grundprinzip ist, dass wir einen kleinen Buchladen haben auf Rädern und mit dem können wir an verschiedenen Orten in unserer neu gewählten Stadt, in der wir jetzt wohnen, anlegen. Und dort sind Bücherregale drin und die können wir mit verschiedenen Genres an Büchern bestücken, also Fantasy, Krimi, Sachbücher, alles, was man so in ein Genre packen kann. Und an jedem Ort, an dem wir anlegen können, kommt dann halt andere Kundschaft vorbei und möchte Bücher kaufen. Und beispielsweise verkaufen sich dann die Klassiker und die Sachbücher besonders gut an der Universität. Oder am Strand will keiner Reisebücher kaufen, weil die dann schon natürlich dementsprechend an einem schönen Ort sind. Also das ist echt ganz nett gemacht. Und die Bücher, die man da verkauft, die basieren auch auf echten Büchern. Also die haben quasi die echten Titel und den echten Autor und das echte Jahr. Und auch immer eine nette individuelle Zusammenfassung. Ich habe hier mal eine aufgeschrieben von Das Lied von Eis und Feuer, Teil 6. In den sieben Königslanden herrscht immer noch Krieg. Bündnisse werden ebenso schnell geschlossen wie gebrochen. Und von den Hochzeiten will ich gar nicht erst anfangen. Und das ist teilweise echt cool, weil ich mir manche Bücher dann auch jetzt auf meine Wishlist gepackt habe, weil ich dachte, oh, klingt ja irgendwie echt ganz cool von der Zusammenfassung her.
Das wollte ich gerade fragen, ob das was für viele Leser ist, die noch links und rechts ein paar Tipps mitnehmen möchten.
Auf jeden Fall. Also man hat nach ein paar Spielstunden hat man natürlich jedes Buch, was da drin ist, irgendwie auch gesehen. Aber da sind echt aus jedem Genre auch noch so ein paar Titel dabei, wo ich dachte, okay, kann man sich echt mal anschauen. Das ist echt cool. Genau, wir spielen dann Tag für Tag und haben tatsächlich dann auch so einen Jahreszeitenwechsel. Und es gibt auch verschiedene Events an den Tagen. Zum Beispiel gibt es dann immer die erste Woche an der Uni. Da verkaufen sich die Bücher dann immer ganz besonders gut. Oder es gibt irgendwie einen Spartag am Supermarkt. Da kommen dann zwar mehr Leute vorbei, aber die Bücher sind dann günstiger, die man verkauft. Und das hat so viele kleine Mechaniken, die total interessant sind. Und die Besucher, genau, die kommen da vorbei und die kaufen die Bücher und die fragen dann auch manchmal nach Empfehlungen. Also die fragen dann manchmal explizit nach, ich möchte ein Buch von einer weiblichen Autorin, aber ich habe gerade irgendwie keinen Bock mehr als 700 Seiten zu lesen. Kannst du da was empfehlen? Oder ich brauche irgendwie was, was mir richtig Albträume beschert und so, aber bloß nichts mit Liebe. Und dann muss man auch manchmal so ein bisschen auf den Inhalt des Buches tatsächlich gucken. Das ist auch echt nett. Und dann verdient man so sein Geld und kann dann wiederum Deko kaufen oder natürlich neue Bücher aufstocken in den Regalen. Und die Deko hat dann auch wiederum Synergien mit den Büchern. Heißt zum Beispiel, wenn man so gruselige Spinnenweben oder Kerzenleuchter aufstellt, dann verkaufen sich die Krimis besser. Das ist echt, man kann da echt viel Zeit damit verbringen, das irgendwie zu min-maxen, diese ganzen Bücher und Deko-Elemente und die Orte, an denen man ist. Und es gibt dann auch übergreifende Quests von den Charakteren, denn manche Charaktere, die wohnen da, die kommen halt immer mal wieder vorbei und dann sagen sie, ach hier, ich habe doch das und das, kannst du da mal nachschauen, da muss man mit seinem Buchladen auch immer dann an bestimmte Orte gehen und zum Beispiel x Krimis verkaufen, damit dann die Quest weitergeht. Und das hat mich so in den Bann gezogen, dass ich da jetzt auch echt 22 Stunden schon reingesteckt habe in diesen winzigen Buchladen. Und ich glaube aber, ich habe es jetzt auch ausgespielt. Also ich bin jetzt so anderthalb Jahre in der Story drin, sage ich mal. Ich habe jetzt einen Jahreszeitenzyklus mitgenommen und gehe da echt sehr zufrieden raus. Am Ende wird's ein bisschen repetitiv, gerade wenn dann immer diese Empfehlungen kommen und man dann immer die Bücher raussuchen muss. Das ist dann irgendwann tatsächlich ein bisschen nervig. Oder es gibt auch Tage, die laufen dann natürlich nicht so gut, weil man vergisst, dass an einem Sonntag an der Uni gar keine Studenten da sind. Und dann denkt man sich, toll, jetzt habe ich den Tag voll verschwendet, weil hier kommt heute keiner vorbei und möchte meine Bücher kaufen. Aber das hat man dann irgendwann drin. Und sonst ist es echt, ich bin echt mega beeindruckt, wie viel drin steckt.
Ja, ich habe davon auch neulich, ich kannte das vorher gar nicht, ich habe dann irgendwie bei polygon.com oder so davon gelesen, hier, the small game I sinked all my free time in und so weiter.
Yes.
Und dachte, ja, wahrscheinlich wieder so ein cozy game. Aber dann habe ich es in der Liste gesehen bei dir und dann war ich auch ein bisschen hooked und Picky wird das auf jeden Fall im Urlaub spielen.
Ja.
Und vielleicht muss ich dann da auch mal reinschauen. Das klingt ja schon alles sehr, sehr lieb und nett und schön. Ja. Auch wenn ich ja eigentlich nicht so der Bücherfan bin, deswegen bin ich ein bisschen Gedings. Aber wenn die nur dafür da sind, um Geld zu machen, dann sind die natürlich gut.
Ich glaube, du würdest das Spiel aus auf jeden Fall anderen Aspekten mehr mögen, weil du würdest dann gucken, okay, an welchem Ort kann ich am effektivsten automatisiert meine Bücher verkaufen. Genau.
Hier, jetzt auch als Hörbuch.
Ja, genau.
Ah, oh Mann. Ja, aber ist doch schön, dass du mich so gut kennst.
Tiny Audiobook Shop.
Ja, Tiny Automation Shop.
Wird mal wieder Zeit, ja. Ich habe ein kleines, interessantes Lernspiel mitgebracht, über das ich irgendwie in meinen Lesezeichen gestolpert bin. Ist schon von 2016 und heißt Crisis Theory und ist so eine kleine Wirtschaftssimulation, wirklich sehr, sehr, sehr rudimentär. Aber es ist total interessant, wie viel in diesem einen Spielscreen über das Gesamtkonzept kapitalistischer Systeme ausgesagt wird. Diesen Begriff Crisis Theory, den kennen wir schon aus den Anfängen des Marxismus und später dann auch aus anderen Ökonomien heraus. Und es geht im Prinzip in dem Spiel darum, dass wir ein kapitalistisches Unternehmen führen. Mhm. Startkapital holen wir uns dabei mit einem Augenzwinkern einfach aus dem guten alten Imperialismus und Kolonialismus und schon ganz losgehen. Wir achten einfach darauf, dass die natürlichen Rohstoffe immer gut ausgeschöpft sind und dass natürlich vor allem die Mitarbeiter schwächer bleiben als die Produktionsmittel. Auch das kennt man schon aus der ein oder anderen Wirtschaftstheorie heraus. Und so klicken wir uns eben durch die paar Schaltflächen, die diese ja, Wirtschaftssimulation mitbringt. Wenn die Nachfrage mal nicht läuft, dann klicken wir auf den Start, der schiebt dann eine Subvention rüber. Und unser Ziel ist es eigentlich, in Anführungszeichen, nur keine Finanzkrise auszulösen. Und wie gut das in der echten Welt klappt, das können wir uns in den letzten 10 Jahren Börsengeschichte ja mal durchgucken. Es klappt halt doch nicht immer. Wichtig für uns ist natürlich als großer Kapitalist erstmal zu schauen, dass die Arbeiterrevolte runtergeknüppelt wird und dass die Natur möglichst zu ihrem Maximum ausgenutzt wird, damit wir auch möglichst viele Rohstoffe haben. Und klar ist das alles mit einem Augenzwinkern und alles sehr schwarz gemalt, aber es ist schon sehr viel drin, was man vielleicht so als Denkanstoß mitnehmen kann. Vor allem, weil das Spiel ja im Prinzip kein anderes Ziel hat, als dass Konten wachsen. Je besser wir nämlich spielen, desto größer wird unser Finanzpool für die Firma, aber desto größer wird eben auch das Vermögen der oberen 1% der Bevölkerung. Und das dann so zu sehen, okay, wenn eine Subvention geschaltet wird, dann leidet darunter der Staat, aber die oberen 1% kriegen da trotzdem was von ab, das ist ja gar kein Problem. Und all das, klar, das darf man jetzt natürlich nicht als bare Münze nehmen. Und ich würde mich auch davon fernhalten, das Spiel jetzt irgendwie ein Propagandaspiel zu nennen. Nein, im Gegenteil, eher so einen Lernanstoß. Über viele der Systeme, die da drin aufgegriffen wurden, kann man mit Sicherheit nochmal in eine Recherche einsteigen. Und sowas finde ich ja immer ganz cool. Also von mir einen Daumen hoch, macht mit Sicherheit nicht alles, was ein Lernspiel machen sollte und sieht halt auch danach aus, was es ist, so ein kleines Ein-Mann-Projekt. Aber schaut mal rein, gibt's auf itch.io für, ich glaube, Pay What You Want und sonst für 1 Euro oder so. Also ich habe da mit Sicherheit nicht sehr viel für bezahlt.
Ja, sowas mag ich ja auch. Ich habe ja auch viel zu lange hier Venture Capitalist gespielt und Venture Communist. Was ja auch im Grunde nur darum geht, die Zahlen höher zu kriegen. Also was ja gut natürlich auch ein bisschen Cookie-Clicker-Dings ist, aber das thematisch ist das ja auch sehr stark an sowas angelehnt. Und ja, ich finde es immer ganz cool. Sowas, ich meine, sowas könnte man ja theoretisch auch mal im Unterricht einfach zeigen. So im Politikunterricht hier, so und so, heute spielen wir mal was. Und dass man dann einfach so Gruppenentscheidungen quasi trifft oder erklärt, warum das so wie funktioniert und so, dass die Kinder oder die SchülerInnen dann selber einfach mal am merken, wie sowas funktionieren kann und so. Klar ist es dann natürlich, wie du schon sagst, nicht 1:1 übertragbar auf die echte Welt, aber so grundsätzlich sind da ja schon gewisse Hebel, die leider auch in unserer Wirtschaft öfter in die falsche Richtung gekippt werden.
Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Rechercheanstöße. Und eben immer interessant, wenn man merkt, okay, wenn ich jetzt an ein Videospiel herangehe, dann will ich ja eigentlich gewinnen und dann zu merken, dass es im Kapitalismus eigentlich gar keine richtigen Gewinner gibt, außer den Leuten, die da einfach nur sitzen und gar nicht mitspielen, in Anführungszeichen, ist auch nett.
Are we the baddies?
Nein, kann ja gar nicht.
Nein. Ich habe auch ein kleines Spiel gespielt, ein nettes First-Person-Puzzle-Spiel, was mich so ein bisschen an The Witness in ganz klein erinnert hat. Also ich habe The Witness nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen hinkt. Aber man läuft in The Looker durch ein kleines Areal, wo überall so Tafeln sind, die kleine Rätsel beherbergen. Was mein Verständnis von The Witness ist. Und bei The Looker geht es eben darum, auf diesen Tafeln die Rätsel so zu lösen, das sind quasi immer Labyrinthe und du musst halt immer den Weg vom Start zum Ende malen. Und am Anfang sind das noch so normale Labyrinthe, da steht links halt Start und rechts steht End und dann ist da halt so ein kleines Labyrinth, da musst du dann einen roten Faden durchziehen, beziehungsweise eine rote Linie malen und dann ist das Labyrinth geschafft und dann geht die Tür auf. So, dann kommst du in den nächsten Raum und kannst da weitermachen. Und das Witzige ist, wird dir halt gar nichts erklärt in dem Spiel. Ich habe am Anfang erstmal, wie der Ochs vom Berg davor gestanden hat, ja, was soll ich jetzt hier machen? Warum steht da Start und Ende? Ja, klar, ich kann nichts von beiden anklicken. Und ach so, ja, wenn ich klicke, dann kommt da so ein roter Punkt. Ja, weiß ich nicht, was ist denn hier? Ach so, wenn ich von Start zum Ende eine Linie ziehe, dann geht es auf. Ja, okay, verstanden. Das waren so die ersten 5 Minuten, wo ich halt wirklich im ersten Raum rumgelaufen bin und nichts wusste, was ich tun muss. Das war ein bisschen doof. Aber dann hatte ich das verstanden und dann hat es schon echt Bock gemacht, weil die das Konzept von diesen Linien dann natürlich irgendwie erweitert haben. Also erstmal wurden die Labyrinthe komplizierter, dass man nicht einfach nur von links nach rechts einen Strich ziehen musste, sondern halt wirklich durch das Labyrinth durch. Und dann hatten diese Labyrinthe irgendwann eigene Regeln, dass du durch manche Wände durch kannst und durch manche nicht. Und manchmal war das Labyrinth auch gar nicht auf dieser Tafel, sondern irgendwo in der echten Welt. Und dann musstest du da gucken, dass du rote Sachen miteinander verbindest und dann wird das halt immer größer. Und das geht insgesamt, ja, 1 Stunde, 1,5, vielleicht maximal 2, wenn man alles wirklich machen will. Und das war schon sehr witzig, weil das auch eben wieder eins von diesen kleinen Spielen ist, die ich so gerne mag, die eine Kernmechanik haben und die dann halt bis zum Ende, bis zum Erbrechen quasi, bis zum Erbrechen einfach ausleben und alles damit machen, was geht. Und dann ist aber auch gut. Und das war schon cool. Also ein schöner Proof of Concept, so.
Ich hatte mir das auch angeschaut, weil ich das hier in der Liste gesehen habe und dann habe ich gelesen, dass das so eine Art Parodie auch auf The Witness sein soll und dann dachte ich, ich habe das nicht gespielt, dann sollte ich das vielleicht auch nicht spielen, weil sonst checke ich wahrscheinlich noch weniger als du.
Ich habe ja The Witness auch nicht gespielt und
ach so.
Also wahrscheinlich hätte man noch mehr Spaß, wenn man The Witness auch gespielt hat, aber es ist eher so, glaube ich, der Vibe von The Witness, den man da, weil man auch nicht so richtig weiß, warum man da ist und was man da macht und die Rätsel auch nicht wirklich irgendwie miteinander zusammenhängen. Und also ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich was wirklich fast verpasst hätte oder so. Das Gefühl hatte ich nicht. Es waren schon genug Witze, die auch gezündet haben. Also. Okay. Und vielleicht ist das ja auch so die Einstiegsdroge. Wenn du merkst, so Looker ist cool, das gefällt mir, dann spiele ich jetzt das echte The Witness.
Oder wir nehmen uns The Witness als Hausaufgabe mit, weil das habe ich auch seit bestimmt 5 Jahren auf meinem Pile of Shame.
Ah ja, sehr gut.
Let's go.
Wir hatten ja sehr, sehr lange Zeit in unserer Online-Spielerunde jetzt mit Divinity 2 verbracht und haben danach gegoogelt, was es eigentlich noch so für Spiele gibt in die Richtung, weil da fällt einem außer Baldur's Gate im Multiplayer wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel ein. Divinity 1 kann man nur zu zweit spielen. Und was sind dann gute, ja, Turn-Based-Spiele, die man in so einer, ja, etwas taktisch interessierteren Runde denn so übers Internet spielen kann? Und siehe da, das Schwarmbewusstsein hat uns Solasta Crown of the Magister vorgeschlagen, mit dem wir jetzt fast 50 Stunden verbracht haben. Also es hat uns richtig in seinen Bann gezogen, mehr als es eigentlich dürfte. Denn oberflächlich ist es ein zugegeben nicht gerade wunderschönes, sehr D&D-lastiges und daher, ja, vor allem im Vergleich mit Divinity 2 natürlich sehr, sehr simples Turn-Based Tactical RPG. Und gerade das D&D-Set, wenn man jetzt so ein bisschen D&D-affin ist und schon ein paar Runden gespielt hat, dann weiß man ja auch, was auf einen zukommt. Also da werden ja jetzt in der Charakterentwicklung nicht mehr wahnsinnig viele Sachen kommen. Aber ich muss sagen, gerade nachdem man in Divinity 2 halt so einen Baukasten aus Zeug hatte, war es eigentlich auch ganz angenehm, jetzt als Ranger einfach nur Aim and Fire zu drücken, egal in welchem Kampf. Jetzt so langsam, nachdem wir es durchgespielt haben, merkt man natürlich, ja, okay, jetzt, wie du schon gerade gesagt hast, The Looker geht 2 Stunden und hat sich danach auserzählt und Solasta hat sich gameplaymäßig mit Sicherheit auch nach 25 Stunden dann spätestens auserzählt. Aber die Story war dann doch nett genug, um uns drin zu behalten. Die Grundstory gar nicht so sehr. Die geht darum, dass man halt eine Krone mit verschiedenen Edelsteinen irgendwie retten soll, um ganz typisch die Welt zu retten. Diese Solasta-Welt ist da irgendwie in so einem Rift zerbrochen und da gibt's ein Portal in die alte Welt und da strömen ganz, ganz böse Dinosaurier durch, die man aufhalten muss. Ja, ja, das ist okay für mich. Interessanter wird's dann halt, wenn wir so in Richtung Sidequest gehen und die vier Custom-Made-Charaktere, die wir gebaut haben, dann wirklich untereinander miteinander reden, verschiedene Rollen in diesem Gespräch übernehmen. Das ist auf jeden Fall cool. Also da hätten sie ruhig noch mehr rein investieren können. Denn das ist wirklich, wovon das Spiel lebt. Also das sieht man ja sehr selten, dass ein vernünftiges Gespräch passiert, wenn man vier Charaktere dabei hat, die dann auch noch alle custom erstellt sind und nicht irgendwie vorgegeben wie eben bei einem Baldur's Gate. Mhm. Und gerade auch so die Quests, um diese Steine erstmal zu sammeln und auch die Nebenquests, die wir dann kriegen, die sich so ein bisschen noch an den Hintergründen, die wir bei Charaktererstellung anklicken, anlehnen. Auch das, das macht alles Spaß und ist abwechslungsreich genug. Da räumt man mal eine Orkhöhle aus, dann hilft man irgendwelchen Ork-Clans gegen andere weiter. Dann geht es darum, ein untotes Schloss zu infiltrieren und zu gucken, wie weit wir da überhaupt kommen, ohne zu kämpfen. Und man muss sagen, außerhalb dieser Quests gibt es noch eine Menge mehr, die man machen könnte. Also wir hätten mit Sicherheit nicht nur 50, sondern auch 60 oder 70 Stunden reinstecken können. Aber dann geht es halt zunehmend dahin, dass es heißt, hey, geh doch mal da raus und erkunde das Gebiet, das du schon längst erkundet hast. Und das macht zwei, dreimal Spaß und dann aber irgendwie nicht mehr. Also man möchte es dann am Ende auch durchspielen, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Denn alles in allem war das jetzt für uns wirklich ein cooles, gelungenes Multiplayer-Ergebnis. Main Story so mittel. Man hätte sich durchaus mehr Sachen noch gewünscht Richtung Character Interaction oder sowas, gerade in der Main Story. Aber an sich ist es ein durchaus rundes Ding. Und ich würde sagen, ja, da hat das Internet TM recht gehabt, als wir nach Divinity 2 ähnlichen Spielen gesucht haben. Und jetzt stehen wir da wieder. Also wenn noch jemand so eins kennt. Wir spielen jetzt im Moment gerade noch das DLC zu Solasta, weil das Ende halt relativ abrupt kam und auch unvorhergesehen. Und jetzt gibt's aber noch ein DLC, was wohl irgendwie das Ende noch mal ein bisschen besser beschreibt. Gerade der letzte Kampf merkt man dann so, okay, der war jetzt nicht so ganz ausbalanciert. Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt noch weiterentwickelt im DLC und ob wir dann noch eine der Erweiterungssets vielleicht sogar spielen oder ob wir vielleicht sogar eines der Erweiterungssets spielen müssen, weil es ja keine anderen Spiele in diese Richtung mehr gibt, wenn man Baldur's Gate und Divinity gespielt hat. Ja, schauen wir mal. Aber das hat uns auf jeden Fall an der richtigen Stelle abgeholt, sage ich mal. Und es gibt wohl auch schon eine Fortsetzung. Also vielleicht schauen wir sogar in die mal rein, mal schauen, was sie daraus gelernt haben. Das Spiel hat halt viele Sachen, die es richtig macht, einige, die es falsch macht. Also wäre interessant, wenn es jetzt mit dem zweiten Teil nach oben geht und dann vielleicht sogar ein dritter am Horizont steht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ja, also ein Name, von dem man durchaus mal gehört haben kann im Turn-Based-Tactical-Universum, vor allem, wenn man es gern mit Freunden spielt.
zu wie viel habt ihr das gespielt?
Mit 4 Leuten.
Ah, okay, Mist, das ist eine Person zu viel, sonst hättet ihr nämlich Sea of Stars spielen können, was jetzt seit einiger Zeit einen Koop-Modus hat. Das heißt, es ist quasi jetzt die perfekte Mischung aus dem quasi Remake von Chrono Trigger, also dem modernen Chrono Trigger und Secret of Mana geworden, weil du wirklich jetzt 3 playable Characters hast. Und da kam jetzt auch ein DLC zu raus, der natürlich, weil sie einfach ein perfektes Studio sind, gratis ist. Und natürlich auch im Game Pass war. Und so konnte ich mit Piki zusammen Sea of Stars Throes of the Watchmaker spielen. Das hat ungefähr 8 Stunden gedauert. Und es war eine ganz coole Erweiterungsgeschichte quasi zum Hauptspiel. Also natürlich hat man da am Anfang erstmal wieder die Sache, dass man also es ist eine eigene Questline, das kann man schon mal sagen, beziehungsweise eine eigene Story. Und die geht auch erst, nachdem man das Hauptspiel fertig gespielt hat. Danach landet man quasi in einer Welt, wo einem die Kräfte entzogen werden. Man muss wieder von neu hochleveln. Sonst könntest du dir ja einfach mit deinen komplett overpowerten Charakteren da durchmarschieren und sagen, so, 10 Minuten sind rum, der Boss ist tot, was machen wir jetzt?
Ein klassisches Game Design Problem, heute wie damals.
Ja, nee, das ist aber schon ganz, ganz cool erzählt, weil es gab so einen Charakter, der eine etwas kleinere Rolle hatte. Aber wird jetzt hier mehr beleuchtet. Und der hat dann eine Aufgabe für dich und die muss man lösen. Dafür muss man in eine andere Welt reisen. Und da hat ein Obermufti die Macht an sich gerissen und kann dir halt sagen, nee, deine Kräfte gelten hier nicht. You have no power here. Und dann muss man sich da halt auch erstmal durchleveln und neue Sachen lernen und so weiter. Und das war eigentlich ganz cool, aber es gab zum Ende hin dann doch irgendwie sehr viele Rätsel, die sich mehr nach Arbeit angefühlt haben, als wirklich nach Rätselspaß. Und ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht im Hauptspiel auch schon so war und mir generell nicht so aufgefallen ist, weil durch den Co-op-Mode, der eigentlich ja geil ist, weil jetzt wirklich jeder seinen eigenen Charakter hat und auch in den Kämpfen dann quasi abwechselnd gespielt wird, wie es eigentlich jedes JRPG mit einer Party umsetzen könnte, dass man einfach, ja, es kann doch nicht so schwer sein, einfach zu sagen, ja, ich drücke Start und dann steuere ich jetzt hier die Heilerin oder die Damage-Dealerin. So,
das gab's schon auf dem verdammten Super Nintendo und der gehört in ein Museum.
Ja, genau. jedenfalls funktioniert das da sehr gut, aber das Problem ist, dass du die ganzen Rätsel, das sind viele Schalterrätsel, müssen halt immer beide diesen Schalter dann betätigen. Was leider die schlechteste Art von einem Multiplayer-Spiel ist, wenn alle immer alles machen müssen und man nicht wirklich so Synergien hat, wie bei einem It Takes Two oder Split Fiction, wo der eine halt das macht, damit der andere gleichzeitig das machen kann. Nein, alle müssen zum Schalter A laufen, danach müssen alle zu Schalter B laufen, dann zu Schalter C. Das war ein bisschen lästig, aber es wäre wahrscheinlich sonst auch zu einfach, das zu cheesen, weil das natürlich Schalterrätsel sind und man die ja auch alleine machen können muss. Und wenn man dann auf einmal eine Person hat, die an A, B und C stehen kann, dann wäre das halt kein Rätsel mehr. deswegen kann man da, glaube ich, drüber hinwegsehen. Aber das war schon ganz cool. Vor allem halt, weil es auch einfach gratis ist und wie quasi ein Update. Und einziger Wermutstropfen ist, dass Sea of Stars jetzt ab dem 1.9. nicht mehr im Game Pass ist. Aber alle, die es damals gebackt haben oder sowieso gekauft, die können sich jetzt freuen, dass sie mit ihren besten Freunden, Freundinnen oder Eltern, Geschwistern, was auch immer, zusammen dieses Erlebnis haben können. Und vielleicht auch einfach nochmal New Game Plus anfangen, von vorne nochmal bis zum Ende durchspielen. Dann hat man insgesamt 30 Stunden statt nur 8 vom DLC. Das war eine sehr schöne Erfahrung und das wollte ich nochmal gesagt haben.
Geht das zu zweit auch gut oder würdest du sagen, es ist dann schon drauf ausgelegt, dass man es am besten wirklich zu dritt spielt, weil man sonst einen blöden CPU Companion dabei hat?
Nee, also du hast ja sowieso keinen CPU-Companion in dem Sinne. Also du musst ja sowieso von allen immer die Attacken von Hand auswählen. Und das machst du dann einfach zu zweit anstatt alleine.
Verstehe. Mhm.
Oder halt zu dritt, dass wirklich jeder seinen eigenen hat. Wir hatten jetzt zu zweit so ein bisschen das, in Anführungszeichen, Problem, dass wir nicht wirklich einen festen Charakter hatten, sondern quasi zu zweit durch alle drei durchgewechselt sind. Also die haben halt zu dritt jeder nach der Reihe, aber wir waren immer zu zweit abwechselnd. So dass wir immer abwechselnd halt dran waren, aber nicht immer die gleichen gespielt haben. Aber es war eigentlich egal, weil man entscheidet ja eh eigentlich in der Gruppe, ja, du machst den Angriff, dann macht der den und der den. Oder die den, so, sorry. Das Einzige, was dann der Unterschied war, waren diese Timing-Sachen, weil du kannst da quasi auch einen Perfect Parry und sowas machen, was dann aber auch wieder alle gleichzeitig machen können, was auch cool ist. Das heißt, wenn einer den Perfect Parry schafft, schaffen es alle.
Ja, das mit diesem Absprechen, was du schon sagst, das haben wir uns zum Glück fast abtrainiert bei Divinity und Solasta, weil das ja schon, das kennt man ja von Brettspielen auch so, die erfahrenste Person am Tisch, die sagt dann halt, ja, wir spielen das jetzt zusammen und macht dann eigentlich 4 Züge und die anderen drei sagen, ja, ja, genau so machen wir das. Ja. Deswegen ist es eigentlich immer ganz cool, auch die Leute ihre eigenen Fehler machen zu lassen und auch selber dann mal die Person zu sein, die halt einen Fehler macht. Also fand
ja,
ich jetzt
das,
ganz spannend bei diesen Multiplayer-Erfahrungen immer.
Wenn das Spiel darauf, also die Geschichte auch so darauf auszählt, dass Fehler machen halt Teil der Experience ist. Aber wenn Fehler machen einfach nur bedeutet, dass du den Kampf nicht schaffst, dann ist das halt doof.
Also ich habe bei Divinity 2 einen Feuer-Magier-Drachen-Saurier gespielt und mein Nahkämpfer stand immer im Feuer. Das tut mir auch nur ein ganz bisschen leid.
Ups.
Ja. Ja, aber so kann man das wahrscheinlich auch spielen, wenn man möchte. Man muss ja seine Mitspieler nicht heilen. Ja, und dann habe ich noch Tony Hawk Pro Skater 3 und 4 Remake gespielt, was für mich eine ganz neue Erfahrung war, nachdem ich ja so viel Spaß mit 1 und 2 hatte, muss ich dann feststellen, dass das hauptsächlich Nostalgie ist. Denn ja, also nicht, dass 3 und 4 schlechte Spiele wären, aber da habe ich halt einfach gar keine Erinnerung so von früher dran, weil ich das nie gespielt habe. Und das hat schon Bock gemacht am Anfang, aber ich war dann schnell ungeduldig und hatte nicht so Bock, irgendwie die Level zu erkunden, weil früher hatten wir ja nichts und haben halt den ganzen Nachmittag dann irgendwie die Schule von Tony Hawk erkundet, so. Und da war das auch kein Problem, dass das irgendwie nur 2 Minuten ging, die Challenges. Oder wir haben einfach im Freeskate-Mode oder irgendwie im Versus-Mode dann da rumgehangen und ach, guck mal hier, da kann man auch noch hin und dit. Und heute als erwachsener Mensch alleine, weiß ich nicht, da mache ich sowas nicht mehr. Deswegen war ich da kurzzeitig auch ein bisschen raus. Ich habe jetzt auf der Switch erst angefangen, weil ich dachte, ja geil, irgendwie immer unterwegs sein und beziehungsweise immer, wenn ich unterwegs bin, Tony Hawk spielen können, so. Das war ja bei 1 und 2 auch schon geil. Warum sollte dann 3 und 4 nicht doppelt so gut sein? Die Zahlen sind ja viel höher. Hat nicht so gut funktioniert, aber ich habe es dann irgendwann im Game Pass nochmal angefangen. Und dann dachte ich erst, ach shit, jetzt muss ich ja alles nochmal machen. Aber dann habe ich festgestellt, dass es natürlich auch ein sehr gutes Remake ist und es quasi Easy Modes gibt. Also, oder Accessibility Features. Jedenfalls kann man kann die Grind Balance einstellen, dass du unendlich, also dass du nicht umkippen kannst oder auch, dass du unendlich lange Manuals machen kannst oder dass du immer deine Special-Leiste voll hast, dass du gar nicht stürzen kannst. Also auch wenn du dann quer landest oder so, dann wird es einfach nur gezählt, als hättest du normal gelandet, dann kriegst du die Punkte für die Sachen und so. Und was das Beste ist, du kannst das Zeitlimit erweitern. Das heißt, ja, weil durch die anderen Sachen wird es halt schon sehr, sehr einfach, würde ich behaupten. Der Wiki-Challenge ist ja, mache einen 15 Sekunden lang Manual, dann machst du das halt und du kannst halt eh nicht umkippen oder stürzen oder was auch immer. Und dann ist der einfach geschafft. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, du kannst Zeitlimit eben erweitern und dann habe ich mir das einfach auf 1 Stunde gestellt. Statt 2 Minuten, sodass ich dann wirklich quasi bis zu 1 Stunde in dem einen Level rumhängen konnte und versuchen, also erstmal erkunden, kennenlernen und so weiter, weil die Level sind schon irgendwie größer, als ich das für 2 Minuten gut halte.
Hätte ich tatsächlich auch direkt ein paar Rückfragen rein.
Ja.
Dieses Mal stehe ich nämlich in deinen Fußstapfen sozusagen und muss sagen, von Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 habe ich die schlechtmöglichste Version damals gespielt. Und das war die PS1-Version. Und gerade, also Teil 3 war in der PS1-Version jetzt nicht so viel schlimmer als in der PS2-Version. Aber Teil 4 ist ein gänzlich anderes Spiel. Teil 4 hat in der PS1-Version halt so Tony Hawk-Levels zwar gehabt, die dann geladen sind. Und man konnte da irgendwie einzelne Quests schon drin machen, aber in 4 geht das nahezu, also in 4 auf der PS2 damals, geht das nahezu schon in so eine Richtung Open World. Und deswegen natürlich auch die Frage, wenn du jetzt sagst, sie haben daran rumgebaut, also ist auch Teil 4 in kleinere Level unterteilt und in die typische Jobliste? Das war schon so, dass man in der echten Version jetzt, sag ich mal, halt zu einem Questgeber hinfährt und der sagt, oh ja, cool, dass du hier bist, Tony,
sag doch
mal hier gerade darüber.
Nee, das hat man gar nicht. Also das stimmt, ich hatte auch den Insert Moin Podcast gehört und da hatten die das auch gesagt, dass Tony Hawk 4 eigentlich diese neue Formel hatte, die auch bei Tony Hawk Underground und so dann war.
Mhm, genau.
Und wo man dann quasi dieses Quest-System hatte, wo man halt immer Free Skate hat und dann aber seine Quests so machen kann, wie man möchte. Ach, und hier ist jetzt in dem Remake das auch so wie die Teile 1 bis 3, dass du halt wirklich deine Aufgabenliste hast und die halt in 2 Minuten schaffen sollst. Und dann ergibt auch sehr viel Sinn, dass mir das mit dem Limit von 1 Stunde einfach sehr viel mehr Spaß macht. Also klar hast du dann immer noch deinen Highscore, deinen Six-Score und deinen Pro-Score, den du machen musst und deine Super-Kombo und deine 5 Skate-Buchstaben einsammeln. Aber es gibt halt pro Level dann immer noch eigene Sachen. Und es hat schon Bock gemacht. Also ich habe da natürlich die Level auch immer nur einmal gespielt, bis ich eben alles hatte da in der 1 Stunde. Das hat auch meistens gereicht. Aber das war trotzdem echt cool, also gerade auch so als Revisited quasi. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das mit Leuten, die ähnlich enthusiastisch sind, dann nochmal irgendwie im Couch-Koop irgendwie spiele. Dass man wirklich dieses klassische von früher Loser oder Horse, wie es hieß. Mhm. Ich mache einen Move, du machst einen Move und wer mehr Punkte hat, gewinnt. Spielen könnte, weil das hat sich schon echt, also es fühlt sich halt immer noch einfach genau wie ein Tony Hawk an. Also das war schon ein schönes Gefühl. Und dann eben wirklich einfach mal neue Level kennenzulernen und nicht einfach nur nochmal das zu haben, was ich hatte, war schon auch schön. Aber wie gesagt, ich war dann bei dem klassischen 2-Minuten-Ding und ich kenne die Level halt gar nicht, war mir das dann doch irgendwie zu hektisch und vielleicht werde ich auch alt. Aber man kann das Spiel sogar auch langsamer oder schneller einstellen. Das fand ich auch ganz cool. Dass du halt wirklich diesen Celeste-Ansatz hast und sagst, ja, ich versuche das mit dem normalen Ding, aber ich habe halt nicht mehr so die Reflexe. Ich spiele es einfach ein bisschen langsamer und dann gucke ich mal, wie weit ich damit komme. Das hat auch sehr gut funktioniert.
Klingt spannend. Ich habe Teil 3 und 4 lange nicht gespielt und übermorgen wird das Remake quasi mein Reisespiel mit einem Kumpel. Und dann geben wir uns nach 2 Minuten halt immer den Controller hin und her, während wir im IC sitzen. Und das hat bei Teil 1 und 2 so hervorragend funktioniert, dass ich Teil 3 und 4 jetzt extra dafür übrig gelassen habe. Und ich erinnere mich auch nicht mehr so viel an die Levels, aber ich glaube, er hat viel 3 gespielt. Also ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird's wieder cool.
Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Und was ja auch immer cool ist, wenn man ganz ehrlich ist, sind halt stumpfe Arcade-Games aus den 90s. So zum Beispiel Captain Commando, den ich mir hier reingezogen habe, an einer, ich glaube, nicht original Hardware. Also sah alles sehr gemoddet aus. Aber es lief jedenfalls Captain Commando in einem Coworking-Space und ich dachte, ja los, es kann jetzt nicht so lange dauern und stand da eine Stunde vor diesem blöden Automaten. War jedenfalls ein super witziger, typischer Arcade-Prügler mit Augenzwinken, mit Augenzwinkern. Der namensgebende Captain Commando und sein Commando-Team, die schlagen sich hier durch die lächerlichsten Hintergründe, zum Beispiel durch einen Zirkus, durch ein Aquarium, durch eine Raumstation. Und das ist natürlich genau das, was man für so einen, ja, spaßigen, ernst befreiten Arcade-Prügler braucht. Gegner werden zwar viel recycelt, aber das ist okay, und das machen andere Genregrößen zu der Zeit auch nicht groß anders. Also das kennt man zum Beispiel aus anderen Capcom-Klassikern, Klassikern wie meinem geliebten Cadillacs und Dinosaurs auch nicht viel anders. Oder auch das Alien vs. Predator-Game, das macht es ja auch ähnlich. Und ja, auch Turtles in Time hat ja auch dadurch geglänzt, dass das eben dann tatsächlich mal weniger Gegner-Recycling drin hatte. Aber gerade wenn wir hier auf 91 Arcade-Spiele gucken, dann denke ich, kann man auch das verzeihen. Witzigerweise hätte ich das Spiel am besten nächstes Jahr gespielt, denn es spielt im Jahr 2026. The world is filled with crime. Captain Commando and his faithful Commando Companions rise up to erase this crime from planet Earth and from all the galaxy. Und deswegen ist man dann natürlich auch auf der Superstadt, Raumstation, der Bösewichte nachher. Ja.
Ah.
Und es ist halt alles so, als hätte man irgendwie als 10-Jähriger mit Actionfiguren gespielt. Und natürlich heißt er deswegen ja auch schon Captain Commando. Was für ein sackblöder Name. Aber das Spiel hat schon lange genug Spaß gemacht und deutlich mehr Spaß gemacht, als zu arbeiten in dem Moment. Nach einer Stunde hat man es durch und ich versuche ja immer so grob mitzuzählen. Ich glaube so 20 Quarters damals oder wahrscheinlich heute 20 Euro, 20 Münzeinwürfe hätte es mich gekostet, um es zu besiegen. Keine Ahnung, ob es das wert ist, wahrscheinlich nicht, aber wert, 1-2 Münzen reinzuwerfen ist auf jeden Fall.
Tja, spannend. Ich bin ja gespannt, was ich in Japan alles in den Arcade-Automaten als durchgespielt dann werten darf.
Ja, da kostet
Geld mitzählen auch.
Genau. Ja. In Japan kostet es ja noch tatsächlich Geld in den allermeisten. Ich bin jetzt am Wochenende in einem Arcade-Museum und schau mal, ob ich da das ein oder andere Spiel wirklich durchbekomme. Aber dann können wir uns auf jeden Fall über Arcade-Spiele unterhalten nächsten Monat. Das wird doch interessant.
Cool. Ja, eine Frage hätte ich noch. Welches vielleicht Arcade-Spiel beinhaltet das sogenannte Nemesis-System?
Ich habe was im Hinterkopf. Ich glaube, ich weiß, was das ist.
Ja, ich habe auch eine Idee, aber ich weiß nicht, welches. Also.
Ich hätte auch eine Idee, aber es ist nur eine Idee.
Okay, ja, wer muss anfangen?
Okay, ich fange an. Ich sage, es ist ein Herr-der-Ringe-Spiel.
Das würde ich vertiefen und sagen, es ist eins von den Ubisoft Herr der Ringe-Spielen aus den 2010ern. Und weißt du den Titel? Sonst habe ich, glaube ich, eine Vermutung.
Weil die erste ist Tanja noch dran.
Okay, nee, ich war woanders. Ich hätte gesagt, das klingt mir irgendwie nach Final Fantasy, irgendein Final Fantasy. Ich finde, Nemesis-System klingt so richtig.
Ah, stimmt, das könnte eine Spielmechanik sein, ja. Also, dass man irgendwie seine Skillung oder so mit seinem Erzfeind oder so, mit seinem Schatten-Ich oder so.
Ja. Was ich erst noch dachte, wäre, dass es Resident Evil 3 vielleicht sein könnte, weil da ja der Gegner Nemesis heißt, der einen die ganze Zeit jagt. Aber ich glaube, die haben viel Werbung.
Hat der ein System.
Ich glaube, Ubisoft hat sehr, sehr viel Werbung damit gemacht, dass dieses Nemesis-System bei Shadow of Mordor und seiner Fortsetzung, bei der ich den Namen immer vergesse, gesorgt
Shadow
hat,
of Mordor. Ja.
Dass man da so einzelne Generäle ausschalten kann und dann rückt jemand nach, der einen dafür dann aber voll hasst und das wird dann der Nemesis. Ich glaube, das war dieses System.
Cool. Ja,
ich würde auch Shadow of Mordor einloggen und ich drehe jetzt um. Es ist Mittelerde, Mordors Schatten. Ja.
Okay. Das nehmen.
Das nice. Nemesis-System gibt Gegnern mehr Persönlichkeit, da sie sich zum Beispiel an den Spieler erinnern und entsprechend reagieren können. Auch können sie durch das Besiegen des Spielers stärker werden. Ach ja. 2021 ließ sich Warner Bros. Dieses Spiel, dieses System patentieren, was auf starke Kritik stieß. Sie bezeichnete, so bezeichnete ein Entwickler die Patentierung auf Twitter als ekelhaft, besonders weil das Spiel selbst auf Mechaniken vieler anderer Spiele aufgebaut habe.
Aber ist es jetzt wirklich patentiert?
Steht hier so, ne?
Oh ja.
Ließ sich Warner Bros. Okay. Dieses System patentieren, ja.
Ja, dann nennt man das nächste halt das Endboss-System und nicht das Nemesis-System und dann geht's wieder. Keine Ahnung, was das für ein Marketing-Gag war, aber okay. Podcast. Wenn man heute ohne Hintergrundwissen über die Arcade-Games der 80er und 90er Captain Commando spielt, dann wird man den nicht anders als Shotcast einsortieren können. Und ich glaube, deswegen nehme ich den jetzt, weil was Schlechteres habe ich auch nicht gespielt. Auch wenn es mir eigentlich Spaß gemacht hat. Tut mir leid, Captain.
Ja, ich habe leider keinen Shotcast. Ich habe nichts Schlechtes gespielt, zum Glück.
Plus eins. Minus eins.
Oder
minus
ich habe nur so
alles schlecht gespielt.
Es kann natürlich sein, dass bei den Epic Games was dabei war, aber die habe ich halt ja auch nicht in die Liste eingetragen. So schlecht waren die.
Aussortiert.
Ja.
Topcast.
Ja, mein einziges Spiel ist auch mein Topcast, Tiny Bookshop.
Mensch, ein Glück.
Ein winziges Spiel mit viel Inhalt spielt es.
Kommt es in einen Top-Shelf?
Ja, ganz nach oben.
Ich würde sagen, auch wenn es natürlich kein 10 von 10 Punkte Spiel ist, möchte ich Solasta hier einmal die Medaille des Topcast umhängen. Denn ich glaube, das spielt in einer Liga, wo es gar nicht so viele Spiele gibt, wenn man denn, wie gesagt, Baldur's Gate und Divinity schon durch hat. Und deswegen, zumindest mal davon gehört zu haben, schadet mit Sicherheit nicht. Hier ist eine Krone für Crown of the Magister.
Mhm. Jetzt muss ich mir auch was Schlaues überlegen. das Stündchen hat geschlagen für It's Rose of the Watchmaker. Ja, also eigentlich wäre auch Artisan TD mit ganz weit oben dabei, aber das hatten wir ja erst letzten Monat. Und ich habe es ja auch noch nicht ganz durch, deswegen ist der Sea of Stars DLC doch mein Topcast diesen Monat, ja. Und halt, auch weil ich nicht so viel anderes gespielt habe.
Zu viel unterwegs in letzter Zeit. Zu viel Real-Life-Zeug vor allem. Das nimmt uns die Spielzeit weg.
Ja,
so Real-Life. Ja. Das nervt.
Ja. Ja, nächste Bonusfolge.
Ja, was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung, denn ja, was beeinflusst uns eigentlich in unserem täglichen Real Life von unserem Werdegang als videospielende Person? Das wollen wir uns doch mal ein bisschen vor Augen führen und da ganz knallhart auch mit uns selber ins Gericht gehen und das Ganze unter so einem, ja, etwas anekdotenbehafteten Folgenformat für euch aufarbeiten. Wohin haben uns die Videospiele gebracht und was wäre anders gelaufen, wenn wir stattdessen andere Hobbys gehabt hätten? Wir überlegen uns auch noch einen gängigen Titel für diese Folge, aber da, auf das Thema haben wir schon mal Bock.
Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu erzählen habt. Ich werde das vielleicht als Einspieler dann irgendwie nachreichen oder so. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr cool. Und dann wünsche ich euch einen schönen, warmen September.
Geburtstagsmonat.
Ja, stimmt, genau. Ich glaube, ist
wir
es
alle
sogar
ja schreien.
Ist es sogar Geburtstagswoche? Nee. Ach nee, Dodo hat einen Tag außerhalb Geburtstag. Schade. Aber nächste Woche, nächstes Jahr vielleicht. Wir kriegen das hin.
Das wäre so krass, ja.
Ja. Dann machen wir eine grob fette Party. Ja, bis dahin. Vielen Dank und bis nächstes Mal. Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.